Nochmal ein herzliches Willkommen jetzt zu unserem zweiten Vortrag von Bernhard im Themenblock Management. Und ich freue mich auch sehr über Foreman meets Ansible. Ich übergebe schon das Wort. Geht's? Hast du entmutet? Aber eigentlich.
Hallo?
Nee. Jetzt nochmal?
Ja, jetzt. Okay. Wunderbar. Super. Vielen Dank für die Einführung. Herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Kommen. Ich freue mich, dass trotz so später Stunde noch Leute da sind. Wie schon gesagt hat, soll es um das Thema Foreman meets Ansible gehen. Und bevor ich anfange, ein paar Worte zu meiner Person. Ich bin der Bernhard. Ich bin IT-Consultant, Trainer und Softwareentwickler für die Firma Artix. Man findet mich im Internet, falls es Fragen gibt oder sonst was, auch im Nachgang gerne. Und wir, die Artix, sind eine kleine Firma im Norden von München. Und unter dem Titel Linux und Open Source Company befassen wir uns hauptsächlich mit dem Thema Automatisierung und spezielle Automatisierung im Rechenzentrumsumfeld. Was man hier so sieht, ist so ein bisschen unser Portfolio. Also wir haben das große Thema Datencenter-Automation, dann geht es um die Themen Lifecycle-Management außenrum mit Dingen wie Puppet, SaltStack und Ansible und Container und Container-Plattformen spielen bei uns auch eine große Rolle und natürlich das Thema Configuration-Management. Und man sieht hier schon, das ist in grün, das wird auf der nächsten Folie auch wieder kommen. Es soll heute um Foreman bzw. um Ocarino gehen. Wer von den hier Anwesenden weiß denn, was Foreman ist? Oder Satellite? Okay, gut. Foreman und Satellite sind Tools, um das Lifecycle-Management für physikalische und virtuelle Server durchzuführen. Und Ocarino, das, ich glaube, ich muss das ein bisschen näher hin machen, sonst. Und Ocarino, das Tool, das wir entwickelt haben, ist ein Tool, das im Wesentlichen auf Foreman und Cartello basiert, aber rechenzentrumsunabhängig, herstellerunabhängig fungiert. Wir bieten nämlich Support für RHEL, CentOS, SUSE und Debian an, was im Satellite ja nicht gegeben ist. Infolgedessen werde ich auf den nächsten Folien auch immer mal wieder das Wort Ocarino sich befinden. Das ist in dem Fall gleichzusetzen mit Foreman und für meine Live-Demo später werde ich auch ein Ocarino benutzen. Funktioniert aber alles genauso auch auf dem Foreman. Gut, mein Vortrag wird aus zwei Teilen bestehen. Ich möchte einmal zeigen, wie man Ansible benutzen kann, um Foreman bzw. Ocarino zu orchestrieren. Und dann möchte ich kurz noch zeigen, wie man aus Foreman heraus mittels Ansible sich um Server-Orchestrierung kümmern kann. Aber jetzt mal im ersten Teil soll es um die Ansible-Seite gehen. Da stellt sich natürlich die Frage zuerst mal, warum sollte ich überhaupt meine Orchestration orchestrieren? Es gibt ein paar Antworten, die hier zutreffen können. Ich habe hier mal ein paar zusammengefasst. Ein Grund ist sicherlich, dass man eine bestehende IT-Landschaft hat, in die man irgendwas einbinden möchte. Und wenn die Landschaft bisher auf Ansible basiert, warum sollte ich dann nicht auch Ansible benutzen, um neue Komponenten reinzubringen? Zum Beispiel ein Lifecycle-Management-Tool. Ein zweites Szenario, das tatsächlich auch bei uns in-house so passiert, ist, dass wir im Software-Development, wo wir unseren Ocarino schreiben, Ansible benutzen, um Tests zu machen. Und im Rahmen dieser Tests müssen wir natürlich auch unsere Software irgendwie anpassen, konfigurieren. Dafür benutzen wir Ansible. Oder auch ein Real-Life-Example von uns. Wir haben für unseren Ocarino einen Installer geschrieben, der auf Ansible basiert. Sprich, ich klicke mir die Konfiguration über eine schöne GUI so zusammen, wie ich das gerne hätte, drücke auf Start und dann läuft im Hintergrund ein Ansible-Playbook, das das ganze Teil installiert und auch schon durchkonfiguriert, sodass, wenn es fertig ist, ich ready to deploy bin und einfach nur noch neue Hosts rausschießen kann. Es mag auch noch etliche andere Gründe geben. Ich glaube, die drei reichen erstmal, um zu legitimieren, dass man sowas überhaupt tun muss. Wenn man sich jetzt ein Foreman ansieht, gibt es jede Menge Komponenten in so einem Foreman, beziehungsweise Dinge, die man orchestrieren könnte. Die Liste ist wiederum nicht vollständig, aber unter anderem wären da Punkte dass ich sowas wie meine Organisationsstruktur gerne orchestrieren möchte, sprich welche Locations ich habe für Rechenzentrum, welche User, welche Companies dahinter stehen. Dann möchte ich natürlich sowas wie Compute Resources gerne verwalten, also ob da jetzt ein VMware dahinter hängt oder ob ich einen Libvirt habe oder einen Ovirt oder vielleicht sogar Amazon. Dann gibt es sowas wie Compute Profiles oder Attributes, was man so schön im Rechenzentrumsumfeld auch immer als T-Shirt Sizes bezeichnet. Also wenn ich einen neuen Host erstelle, soll der eine gewisse Konfiguration haben, sprich eine gewisse Größe, eine gewisse Anzahl an CPUs, einen gewissen RAM etc. Sowas ist in Formen als Compute Attributes und Profiles abgelegt. Dann gibt es natürlich Templates für neue Hosts, die ich professionieren möchte. Das ganze Thema Netzwerk ist selbstverständlich auch wichtig. Und dann weitere Subcategories, also Hosts, Operating Systems, Media etc. etc. Es gibt eine sehr lange Liste von Dingen und die kann man alle orchestrieren. Und jetzt gehe ich in der Historie einen Schritt zurück. Als wir mit dem Thema angefangen haben, gab es zu dem Subject Orchestration von Formen-Entities mit Ansible noch nicht so wahnsinnig viel zu finden. Es gab ein paar Module, die haben eigentlich auch ganz gut funktioniert, aber nicht so ganz konsistent. Außerdem waren viele Module nicht dabei, die wir gerne gebraucht hätten. Deswegen haben wir irgendwann beschlossen, okay, wir setzen jetzt mal hin und fangen an, Module zu schreiben, die wir hier brauchen. Und Module, die da zum Beispiel bisher entstanden sind, sind welche für die ganzen Entities, die ich vorhin erzählt hatte. Also zum Beispiel haben wir ein Modul, mit dem wir Organizations verwalten können. Wir haben eins für Locations, wir haben eins für globale Parameter, Betriebssysteme, Compute Resources und so weiter. Und ganz viel von den Sachen, die jetzt hier aufgelistet sind, sind tatsächlich entweder von uns getriggert entstanden oder haben wir selbst so geschrieben. Ja, und im Folgenden möchte ich gerne einfach mal ein paar Beispiele zeigen, wie so ein Ansible-Task aussehen könnte. Zum Beispiel haben wir hier das Formen-Organization-Modul, das, wie der Name des Tasks sagt, mir einfach eine Organisation erstellt. Wir haben, als wir angefangen haben mit dem Schreiben dieser Module, auch darauf geachtet, dass wir ein bisschen Konsistenz drin haben, sprich, dass die allermeisten Parameter in allen Modulen irgendwie ähnlich heißen. Also zum Beispiel sollte so eine Organisation natürlich einen Namen haben und einen Zustand, weil wir ja idempotent sind in Ansible, also die soll vorhanden sein. Und dann haben wir unten so einen Authentication-Block mit einem Username, einem Passwort und einer Server-URL, auf der das ganze Ding laufen soll. Wenn man sich jetzt das für die Location anschaut, dann sieht das ganz genauso aus, nur dass halt hier der Name einer Location genannt ist. Und dass das Modul anders heißt. Der Authentication-Block mit Name, Passwort, URL ist derselbe wie vorhin. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Compute-Resource erstellen möchte, in dem Fall Libvirt, dann sieht es ein bisschen komplexer aus, ganz einfach, weil es ein paar mehr Parameter gibt. Im Wesentlichen aber auch hier nichts wahnsinnig Neues im Vergleich zu vorher. Ich habe einen Namen, in dem Fall heißt die Compute-Resource Libvirt. Ich habe einen Provider, den ich angebe. Eine Provider Authentication, in dem Fall ist es einfach nur der Chemo des Systems, den ich benutzen möchte, Display Type, Zustand, Authentication Block und dann ordne ich das Ganze auch noch meiner Organisation und meiner Location zu, die ich vorher erstellt habe, also in dem Fall Cybus Industries und Gallifrey. Genau. Das waren jetzt einfach nur mal Shortcut, ein paar Beispiele, wie das einfach aussehen könnte in Formen. Es ist aber tatsächlich nicht alles. Ich habe nämlich das Thema Catello an dieser Stelle überhaupt nicht erwähnt. Catello ist die Komponente in einem Satellite oder in einem Formen-Catello-Verbund, die sich um das Content-Management kümmern würde. Also zum Beispiel, wenn ich Softwarestände irgendwie abspeichern möchte, wenn ich mich um Softwarestände kümmern möchte, die zu updaten, zu synken etc. etc. Auch hierfür haben wir angefangen, Module zu schreiben und es gibt auch schon eine ganze Menge. Zum Beispiel für Product, für Repositories, Activation Keys, für Synken. Ich werde jetzt hier keine zeigen, weil die im Wesentlichen genauso aussehen wie die anderen. Bloß der Vollständigkeit halber möchte ich es natürlich erwähnen. Was mir immer hilft, wenn ich mit einem neuen Teil arbeite, ist zu verstehen, wie es eigentlich funktioniert. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch ein paar Worte darüber verlieren, wie wir die Module tatsächlich implementiert haben. Im Wesentlichen funktioniert das Ganze doch so, dass wir irgendwie ein Playbook haben, ein Descriptive Layer, in dem wir beschreiben, was wir haben wollen. Und dieser Zustand muss irgendwie an die REST API von meinem Foreman oder Ocarino transportiert werden. Nehmen wir doch mal ein Playbook, in dem wir einen globalen Parameter definieren wollen. Zum Beispiel wollen wir in diesem Fall in dem foremanexample.com-Server eine globale Variable anlegen, die Dalek heißt und den Wert exterminate hat. Und um mal zu zeigen, wie das in echt aussieht, da was vorbereitet. Genau. Das ist jetzt natürlich... Moment, ich stelle kurz mein Display um. Sonst muss ich jedes Mal da hochschauen. Das ist besser, genau. Perfekt. Also, ich habe hier auf meinem Rechner ein Playbook. Das heißt Foreman Params. Und das sieht im Wesentlichen, das ist, glaube ich, viel zu klein. Das ist jetzt zu groß. Nein. Es sieht im Wesentlichen genauso aus wie das, was ich gerade eben gezeigt hatte. Also globaler Parameter mit einem Username und Passwort, einem Server, Name und Wert. Und in dem Fall, weil es eine Instanz ist, wo ich zu faul war, die Zertifikate vernünftig einzurichten, steht hier Verify SSL. Ist natürlich nicht production ready, möchte ich an dieser Stelle dazu sagen. Und der Zustand ist, dass es da sein soll. Um zu zeigen, dass kein Wert da ist, habe ich hier meinen Foreman bzw. meinen Ocarino. Und an dieser Stelle werden die globalen Parameter vorhanden. Und man sieht, dass man nichts sieht. Es sind nämlich nur zwei da und keiner von denen heißt so wie den, den ich gerne anlegen möchte. Dann führe ich jetzt mal mein Playbook aus. Ich benutze Causey, ja. Ich benutze Causey hauptsächlich deswegen, weil ich Ansible Playbooks auf meinem Rechner laufen lasse und auf externen Rechnern. Da brauche ich als Visualisierung für mich, immer wenn ich Kühe sehe, läuft es bei mir auf dem Rechner. Das ist, finde ich, ein guter Use Case für Causey. Genau, wir sehen das, was passiert ist. Wenn ich jetzt hier nochmal ein Update mache, sehe ich, dass ich jetzt den Parameter da habe. Also das Modul funktioniert offensichtlich und legt mir diesen Parameter an. Das heißt, wir haben jetzt gerade verifiziert, dass dieses Descriptive Layer tatsächlich irgendwie an meine API rankommt. Es gibt dann über dem Descriptive Layer drüber ein Executive Layer. Das ist nichts anderes als das Modul. Das hier ist natürlich nicht der komplette Quellcode von dem Modul, sondern nur mal ein paar Zeilen raus, die die grundlegende Funktionalität hier präsentieren. Und zwar möchte ich in jedem dieser Module erstmal den Schritt machen, festzustellen, ob die Entity, die ich verwalten will, überhaupt schon da ist. Ja? Das macht hier meine Funktion Find Entities. Die bekommt als ersten Parameter eine Klasse, und zwar die Klasse, die sagt, was für eine Art von Entity ist das. In dem Fall ist das ein Common-Parameter. Und danach bekommt es als Name natürlich auch noch den Namen, den das Ding haben soll. In dem Fall ist dieses Global-Parameter-Dict nichts anderes als die Parameter, die aus meinem Playbook rausfallen. Und da würde jetzt an dieser Stelle Dalek drinstehen. Name ist gleich Dalek. Das heißt, mein Quellcode geht auf meinen Server und schaut nach, ob da ein Common-Parameter vorhanden ist, der Dalek heißt. Wenn dieses Entities, was eine Liste ist, nichts zurückgibt, dann ist keine Entity da, dann ist Entity None, das ist der untere Fall. Und wenn die Länge der Liste, die zurückkommt, größer als 0 ist, ja, dann gibt es diesen Common-Parameter offensichtlich, dann speichere ich mir den ab in Entity. Die Tatsache, dass hier eine Liste zurückkommt und keine einzelne, ist eine Implementierungssache mit der API, ist an der Stelle aber jetzt nicht sonderlich relevant. Wichtig ist zu verstehen, dass wir, wenn wir einen Parameter da haben, dann habe ich jetzt den wieder dastehen. Und danach habe ich diese sehr generische Funktion, die heißt NailDownEntitySTATE und die im schönsten Ansible-Philosophie tatsächlich dafür sorgt, dass jetzt der Zustand, den mein Playbook verlangt, festgenagelt wird. Die bekommt auch nicht so Parameter mit, an der Stelle wieder die Klasse, um was es sich handeln soll, dann die Parameter, um die es tatsächlich gehen soll, die aus meinem Playbook rausfallen, dann die Instanz, um die es tatsächlich selber gehen soll und dann den Zustand und Modul ist Ansible-interne Sache. Egal. So, das heißt, wir haben jetzt ein Executive Layer, das wird übergeben und wir haben das Descriptive Layer. Eine Ebene drüber ist jetzt noch ein Level, nämlich die Abstraktion. Das heißt, das übersetzt mir meinen Quellcode, den ich benutzt habe, in Zustände, die tatsächlich von der API auch benutzt werden können. Im Wesentlichen ist es auch nicht so sonderlich wichtig, aber hier stehen die ganzen Entities verwaltet drin. Also das brauche ich, damit mein Code weiß, was ist überhaupt ein Common Parameter. Ich gehe jetzt schnell drüber, weil es, glaube ich, nicht so wahnsinnig spannend ist. Wenn es Fragen gibt, nachher können wir es gerne im Detail besprechen. Und einen letzten Layer habe ich noch dazwischen. Das ist der Dry Layer, der dafür sorgt, dass ich nicht alles tausendmal für jedes Modul neu implementieren muss. Und der ist wieder ein bisschen interessanter. Da ist nämlich diese Funktion NailDownEntitySTATE drin. Und was an dieser Stelle einfach nur zu verstehen ist, ist, dass es eine generische Klasse ist, die eine beliebige Entity-Klasse nimmt und diese so übersetzt, dass die API genau weiß, was handelt es sich und wie soll es später aussehen. Und die wird dann eben vom Modul hier aufgerufen, was dieses NailDownEntitySTATE betrifft. Und dann habe ich einen Workflow, der mir im Prinzip von meinem Playbook aus bis zum API-Aufruf alles durchnudelt. Und das in sehr schöner generischer Form. Das war jetzt der erste Teil, in dem ich gezeigt habe, wie man aus Ansible heraus Orchestrino benutzt. Und jetzt möchte ich gerne die andere Richtung zeigen, nämlich wie man innerhalb Formen oder Orchestrino Ansible benutzen kann. Ich zeige gleich ein bisschen was live. Ich möchte ein paar Worte dazu sagen vorher. Die Funktionalität, die es aktuell gibt, ermöglicht mir pro Host oder pro Host Group Roles zu importieren, die auf diesen Maschinen laufen sollen. Ich kann dann diese Roles pro Host oder pro Host Gruppe laufen lassen. Und ich habe ein Callback-Feature, das mir dafür sorgt, dass Dinge, die Ansible auf meiner Maschine irgendwie findet oder tut, irgendwie an meinen Foreman zurückgespielt werden. Was ich auch dazu sagen möchte, ist, dass dieses Modul oder dieses Plugin für Foreman zurzeit unter Rework ist und komplett umgestellt wird. Und vermutlich wird das irgendwann im zweiten Quartal 2018 fertig sein. Zumindest hat der Entwickler, der da gerade dran schreibt, mir erzählt, dass er es im nächsten Red Hat Summit vorstellen muss. Also bis dahin wird es vermutlich fertig sein. Und damit wird zum einen das User Interface ein bisschen übersichtlicher werden, sprich wie man tatsächlich Roles zuordnet zu Hosts. Und wir haben die große Hoffnung, dass das Einrichten und Konfigurieren dieses Plugins damit auch ein bisschen einfacher sein wird. Aktuell ist es machbar, aber es geht. Sagen wir es so. Genau. So, dann möchte ich an der Stelle gerne ein bisschen was dazu zeigen. Und zwar habe ich hier wiederum meinen Server. Und ich habe hier verschiedene Hosts in meinem Server drin. Ich habe hier jetzt zum Beispiel einen Host. Nein, ich fange anders an. Ich habe hier, wenn ich das Plugin installiert habe, in meinem Configure einen neuen Reiter, der heißt Ansible Roles. Und da liegen alle Roles drin, die ich importiert habe vom Rechner. Importieren heißt in dem Fall einfach nur, dass sie auf der Maschine, auf der Ansible laufen soll, in etc Ansible Roles abgelegt werden müssen. Zum Beispiel, nachdem man sie mit Galaxy installiert hat oder von Hand da reingelegt hat oder wie auch immer. Oder von einem GitHub oder sonst wo ein Repo zieht. Und was ich dann tun kann, ist einen Host zu nehmen, zum Beispiel den untersten hier, und beim Editieren ihm zu sagen, welche Ensemble Roles dem Ganzen zugewiesen werden sollen. Aktuell hat dieser Host genau eine Rolle, die heißt Ensemble Mod D. Und wenn ich jetzt dem Host diese Rolle zuweise, ne, dann kann ich, wenn ich hier draufklicke, auch die Ansible Roles für diesen Host laufen lassen. Dann kriege ich so ein Übersichtsfenster, in dem genau gezeigt wird, was gerade passiert. Wir sehen hier den Output, den man auch aus dem normalen Ansible Playbook bekommen würde. Also erstmal die Tatsache, dass er hier Facts zusammensammelt. Und dann passieren der Reihe nach die Tasks, die in dieser Role halt definiert sind. In dem Fall ist es, dass er die Mod D für diesen Server beeinflusst. Was es genau tut, werde ich gleich noch an einem anderen Server zeigen. Ich möchte nur mal prinzipiell demonstrieren, wie das aussehen würde. Und das Ganze sieht dann in meiner Host-Übersicht so aus, dass ich in den Facts aus Ansible zurückbekomme. In dem Fall steht hier 3 Stunden, weil ich das Ganze vor 3 Stunden habe schon mal laufen lassen. Ich werde es aber gleich auf dem frischen Server nochmal zeigen, dass hier was passiert. Aber genauso gibt es natürlich einen Report und hier sehen wir, dass vor einer Minute ein neuer Report kam für diese Role und der hat irgendwo wohl einen Fehler gehabt. Egal, aber nur zur Demonstration, dass hier was passiert ist. Und wenn ich jetzt einen jungfräulichen Host, sage ich mal so, benutze, dann kann ich dem auch, der hat hier oben, wie man sieht, keine Ansible Roles stehen, weil er noch keine Role zugewiesen bekommen hat und er hat hier auch keine Facts und keine Reports, weil er eben ganz frisch ist. Dem kann ich jetzt auch, wie ich es gerade gezeigt habe, eine Ansible Role zuweisen. Nehme ich jetzt dieselbe wie gerade eben. So, und damit wir auch sehen, was das Ganze tut, logge ich mich einmal vorher von Hand auf dieser Maschine an. Sehr schön. Auch diese Maschine hatte ich offensichtlich schon vorher auf meinem Ding. Dann schmeißen wir es halt raus. Oder so. Ja, ich weiß, das ist nicht ready to production. So, also. Richtig, ich bin in dem Fall eher der Entwickler. Und wir sehen, dass wir hier keine Message of the Day haben. Also wenn ich mich einlogge, kommt ja einfach nur, wann ich mich zuletzt eingeloggt hatte, aber sonst nichts. Jetzt gehe ich hier wieder raus und spiele diese Ansible Role, die ich hier gerade hinzugefügt habe. Dann läuft wieder die Ansible-Maschinerie an. Genau. Und läuft durch und sagt mir, dass sich auch was geändert hat. Wenn ich jetzt wieder in die Host-Übersicht gehe, sehe ich, dass diese Maschine jetzt Facts und ein Report hat. Die Facts sind das, was mir ein Ansible-Setup auch zurückliefern würde. Und Report wird in diesem Fall dasselbe stehen wie vorher in dem Report für den anderen Host. Applied in dem Fall, glaube ich, weil das ist jede Impotenz, die zuschlägt, weil auf dem Host noch nie was passiert ist, deswegen. Ja, ich glaube, hier steht auch, dass ein Error drin war, aber ich glaube, Applied in dem Fall, weil tatsächlich sich was geändert hat, weil was passiert ist. Und beim anderen war das ja schon durchgelaufen, deswegen hat sich nichts mehr geändert. Wenn ich mich jetzt nochmal auf der Maschine einlogge, dann kriege ich hier eine wunderschöne Message of the Day zurück, die mir mein Ansible angelegt hat und die mir sagt, auf was für eine Art von System ich mich hier gerade bewege. Genau. Richtig. Ja. Recht viel mehr gibt es an dieser Stelle eigentlich nicht dazu zu sagen, außer dass es tatsächlich komplett neu überarbeitet wird. Das ist eine Frage, ja? Bitte.
Entweder stellst du laut, dass wir sie wiederholen können, oder wenn es nicht klappt, dann nehmen wir das Mikro zu dir.
Ich habe relativ viele änderte Rollen und deswegen Unterverzeichnisse definiert, je nach Kontext. Mhm. Scannt das Modul wirklich nur das eine Verzeichnis oder lässt es sich dort erweitern?
Die Frage war, soll ich es wiederholen? Oder?
Ja, wiederhol okay. Du.
Die Frage war, ob das Formen Ansible-Modul oder Plugin an dieser Stelle tatsächlich nur in etc Ansible Roles nach Rollen sucht oder ob sich der Pfad erweitern lässt. Die Antwort ist ja, der Pfad lässt sich erweitern. Es gibt die globale Config wie auf jeder normalen Ansible-Maschine und da kann man eintragen, wo die Modulpfade, die Role-Pfade, die Standard-Role-Pfade liegen sollen. Da macht man aber einen Doppelpunkt dahinter. Zum Beispiel und schreibt einen zweiten Pfad dazu oder man schmeißt halt alles in den einen Pfad, wo es liegen soll. Also das ist editierbar. Das Verhalten generell von diesem Ansible Runs lässt sich zu großen Teilen über die ganz normale Ansible Configuration verwalten. Was ich zwei Dinge, die ich tatsächlich an der Stelle noch vergessen habe, die ich noch dazu sagen kann, nach dem Installieren, gibt es auch in der Einstellungen von den Formen neue Reiter, nämlich einen Ansible-Reiter, in dem hier drin steht, was für eine Art von Connection das sein soll, welchen Port es benutzen soll. Wenn ich ein Passwort benutzen würde, dann wäre hier das Fallback-Passwort zum Beispiel drin. Das sind aber alles auch Dinge, die sich nachträglich nochmal verändern lassen. Und was an der Stelle auch interessant sein kann, sind diese zwei Punkte. Create new host when facts are uploaded oder create new host when report is uploaded. Was es tut, kann ich tatsächlich auch kurz live zeigen. Ich lasse jetzt tatsächlich auf der Maschine, auf der mein Ocarina läuft, einfach nur lokal Ansible laufen und benutze einfach mal nur das Setup-Modul. Der spuckt mir jetzt natürlich alle Facts aus, die er so findet. Und benutzt an dieser Stelle auch das Formen Callback-Plugin, das dafür sorgt, dass der komplette Input, den Ansible zusammensammelt, an die API von Formen zurückgespuckt wird. Und weil ich hier, wie ich vorhin gesagt hatte, diesen Haken hier drin habe mit Yes, werde ich jetzt sehen, dass in meiner Liste hier nichts Neues auftaucht. Sehr gut. Das ist der klassische Vorführeffekt. Eigentlich sollte jetzt hier ein neuer Host auftauchen, der sich Localhost schimpft und einfach derselbe ist wie der, auf der ich war. Funktioniert natürlich auch für andere Maschinen. Wenn ich auf irgendeine x-beliebige Maschine gehe, von meinem zentralen Host aus hier und den ansteuere, dann kann ich mir über dieses Erstellen automatisiert die Hosts hier in meinen Formen reinspielen lassen. Kann manchmal ganz nützlich sein, wenn man den Host halt schon hat und ihn nur gerne auch in Formen verwalten würde. Genau. Ja, und wie vorhin schon mal gesagt, im Wesentlichen ist das alles. Es wird überarbeitet werden, damit es ein bisschen schöner wird, ein bisschen generalisierter, ein bisschen besser benutzbar. Wem das Ganze interessiert, der kann an diesen Stellen noch mehr darüber lesen. Das Ganze oben ist der IRC-Channel, in dem viel diskutiert wird zum Thema der Entwicklung dieser Module zum Beispiel oder auch dem neuen Plugin. Das zweite ist das GitHub-Repository, in dem die Formen-Module liegen, die einzelnen Module, von denen ich vorhin erzählt habe. Die sind noch nicht, Betonung liegt auf noch nicht, im Ansible Core drin, was unter anderem daran liegt, dass die Ansible-Jungs brutal überfordert sind mit der Menge an Issues und neuen Pull-Requests und sonst was, die gerade passieren. Das dritte ist diese Nailgun-Bibliothek, von der ich gerade erzählt hatte. Das ist auch eine Red Hat-Entwicklung. Die wird nämlich benutzt ursprünglich, um für ihre interne QA, für das Satellite-Produkt, dann unser eigener GitHub-Account und die generellen GitHub-Accounts von VM und Ansible. Da gibt es sehr viel zu lesen und da kann man auch jederzeit gerne mitmachen, wenn man motiviert ist. Sind immer auf der Suche nach Leuten, die da Bock drauf haben. Wen das Thema Ansible tatsächlich ein bisschen mehr interessiert, wir bieten als Firma Artix auch Ansible-Trainings an. Die sind üblicherweise so im Umfang von 3 Tagen. Wir legen sehr viel Wert auf Hands-on, dass man sehr viel selber macht und sehr viel ausprobiert. Und die Themen, um die es so geht, ist Standard-Sachen, würde ich sagen, YAML-Ad-Hoc-Commands, Playbooks, Inventories, auch so Geschichten, wie wir vorhin diskutiert hatten im Vortrag vorher, Zero-Downtime-Deployments zum Beispiel, Load-Balancer durchkonfigurieren und so weiter. Ein bisschen Tower haben wir drin und das Thema Ansible Debugging. Und dann gehen wir natürlich auch generell gerne auf gesonderte Wünsche ein. Also wir haben schon mal auch mit Leuten darüber diskutiert, die gerne eigene Module schreiben wollten, die ein bisschen Input haben wollten, wie man so ein Modul eigentlich schreibt. Oder auch gerne das Thema Formen ein bisschen vertieft. Also da sind wir sehr flexibel, wenn jemand irgendwelche Spezialwünsche hat. Genau. Und damit bin ich eigentlich schon fertig und möchte mich für die Aufmerksamkeit danken und selbstverständlich auch für Fragen zur Verfügung stehen.
Fragen aus dem Publikum noch da? Also wir haben noch wirklich gut Zeit.
Ja, ich war ein bisschen schnell.
Also ich zwinge keinen, jetzt hier sitzen zu bleiben. Wenn wir jetzt keine Fragen haben oder keine Diskussion führen wollen. Dann auch von meiner Seite Dankeschön und dann haben wir jetzt etwas eine längere Kaffeepause.
Perfekt.
Jupp.